Aus München grüßt Sie Leon Bichler. Die Bibel. Wann haben Sie zuletzt darin gelesen? Wenn man in ihr liest, kann man schon einmal auf scheinbare Widersprüche darin stoßen und sie kann einem wie ein mit 7 Siegeln verschlossenes Buch vorkommen, das man gerne entschlüsseln würde, aber man weiß manchmal einfach nicht wie. In diesem Grundkurs des Glaubens verhelfen wir Ihnen zu fachlich versierten Antworten auf Ihre ganz persönlichen Bibelfragen in unserer Sendereihe Frag den Prof. Zur Bibel. Und so haben unsere Hörerinnen und Hörer ab jetzt die Möglichkeit, uns in den nächsten circa 50 Minuten anzurufen und unserem Bibelexperten, den emeritierten Professor für neutestamentliche Exegese, Herrn Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg, zu allen Bibelstellen live zu befragen, die Ihnen unverständlich oder widersprüchlich erscheinen. Rufen Sie uns jetzt an und stellen Sie Ihre Frage zu einer Bibelstelle live an unseren Fachmann unter 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands bitte folgende Nummer wählen. Es ist die 0049 89 517 008 008. In wenigen Augenblicken geht's bei uns also los mit den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer zur Bibel. Und so begrüße ich zuvor noch ganz herzlich meinen Sendungsgast, Herrn Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich wieder Zeit für uns nehmen. Schön, dass Sie da sind. Hallo und willkommen, Herr Professor Berger.
Ja, grüß Gott.
Herr Professor Berger, bevor die ersten Hörerinnen und Hörer bei uns mit deren eigenen Fragen zur Bibel anrufen, geben wir hiermit noch eine Frage zusammengefasst an Sie weiter, die Ihnen eine unserer Hörerinnen in der letzten Sendung gerne persönlich stellen wollte, aber leider reichte die Sendezeit dazu nicht mehr aus. Die Letzten werden die Ersten sein, wie es ja auch so schön in der Bibel heißt. Und so darf ich die letzte Frage der letzten Sendung, die nicht mehr behandelt werden konnte, jetzt als erste Frage dieser neuen Sendung an Sie weitergeben. Sie handelt von Matthäus 22, 1 bis 14. Dort, also zur Vereinfachung, lese ich jetzt für alle Zuhörer diese Bibelstelle zuallererst einmal vor. Dort geht es um das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl. Matthäus 22, 1 bis 14, wie folgt. Jesus antwortete und erzählte ihnen ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf, sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl ist fertig, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig. Er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren nicht würdig. Geht also an die Kreuzungen der Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, böse und gute. Und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Als der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Menschen, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm, Freund, wie bist du hier ohne Hochzeitsgewand hereingekommen? Der aber blieb stumm. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind gerufen, wenige aber auserwählt. Zu dieser Bibelstelle, Herr Professor Berger, lautet nun die Frage unserer Hörerin, warum der Hochzeitsgast, der kein Hochzeitsgewand hatte, in die äußerste Finsternis hinausgeworfen wurde. Er wurde ja schließlich zuerst auch eingeladen in die Hochzeit, sodass sein Rauswurf jetzt etwas seltsam erscheint. Oder was bedeutet dieses Gleichnis denn, Herr Professor Berger?
Das hochzeitliche Gewand bedeutet die für das Reich Gottes notwendige Hinwendung zum Guten. also das Tun des Willens Gottes nach Matthäus, die Gerechtigkeit, die besser sein soll als der Pharisäer, also nicht nur oberflächlich, sondern tiefgreifend. Und wenn man es unterlässt, sich der Einladung gemäß den Schätzen der Gnade und der Hilfe zu öffnen, die Gott anbietet, dann bleibt nur die Alternative. Matthäus stellt, also Jesus nach Matthäus, stellt den Menschen unausweichlich vor die Frage, bist du für uns oder gegen uns? Bist du bereit, auf dieses Angebot wirklich einzugehen? Das steht für die Hochzeitseinladung. Und wenn nicht, dann bleibt alles beim Alten. Denn der normale Weg des Menschen, das zeigt das ganze Alte Testament, ist der Tod und nicht das ewige Leben.
Vielen Dank, Herr Professor Berger, für diesen Kommentar zu dieser Hörerfrage zur Bibelstelle mit diesem soeben vorgelesenen Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl. Jetzt haben unsere Hörerinnen und Hörer die Möglichkeit, hier anzurufen und ihre Frage zur Bibel selbst an Professor Berger zu stellen. Die Leitungen sind noch weitgehend frei. Da haben Sie heute ausnahmsweise mal Glück, liebe Hörerinnen und Hörer. Notieren Sie sich daher gleich folgende Rufnummer. Es ist die 089 517 008 008. 089 für München 517 008 008. Ein erster Hörer hat jetzt aber schon diese Nummer gewählt und so begrüße ich als erstes bei uns heute in der Sendung aus Dresden Herrn Dr. Ärmlich. Willkommen bei Radio Horeb. Herr Dr. Ärmlich, hören Sie uns?
Ja, hallo, Herr Professor. Guten Tag erstmal. Ich möchte eine Frage stellen an Sie, auf die ich bisher noch keine befriedigende Antwort bekommen habe, obwohl ich sie schon mehrfach gestellt habe. Als Josef merkte, dass seine Maria ein Kind erwartete, wollte er sich verdrücken. Ja? Und ja. Meine Frage ist nun, was wurde mit den Frauen damals geschehen? Was hatten die für ein Schicksal zu erwarten, wenn sie ein Kind bekamen und unverheiratet waren und wo vielleicht so der Mann nicht mal bekannt war? Was erwartete die für ein Schicksal? Denn mich stört immer der Begriff, er war ein gerechter Mann. Ja? Wie ist das so zurechtzubringen, die Flucht aus der Verantwortung und das Wort gerechter Mann?
Ja, auch Gerechte können Zweifel haben. Und Josef hat ja Maria nicht wirklich rausgeschmissen, sondern er hat sich belehren lassen durch den Engel.
Ja, durch den Engel, ja. Aber vorher wusste er das ja noch nicht.
Vorher wusste er das nicht und da war er in Zweifeln, soll ich sie rauswerfen? Und wenn man nicht verheiratet war und ein Kind bekam, dann war das Schrecklichste, was eine Frau treffen konnte.
Ja eben, und mit diesem Gedanken hat er gespielt, nicht?
Und sie war verurteilt, entweder als Tagelöhnerin oder als Sklavin oder als Dirne. Die drei Möglichkeiten hatte man. Die häufigste benutzte war wohl, dass sie eine Arbeiterin mit geringem Lohn wurde. Aber wie gesagt, Josef hat das nicht vollzogen. Das ist der Plan der Heilsgeschichte, dass er rechtzeitig belehrt wurde. Und ehrlich gesagt, so geht es ja auch heute manchem, dass man rechtzeitig zur Einsicht kommt und dafür dem Herrn Gott danken kann.
Also dieser Begriff, ein gerechter Mann, bezieht sich auf den Josef nach der Belehrung, ja?
Wenn die Belehrung auf das Wort Tzadikin, das dem im Hebräischen entspricht, heißt nicht ein endgültiges Urteil über jemanden, sondern ob man Grundsätze hat, feste Grundsätze. Also es ist nicht eine Vorwegbeurteilung aller Taten bis ans Lebensende, sondern es ist die Frage, ist es ein Lauser oder ein stabiler Mensch? Und dafür dient das Wort gerecht. Es ist also weniger inhaltsvoll als das deutsche Wort gerecht, das Hebräische, finde ich an der Stelle.
Dankeschön.
Bitteschön.
Als nächsten Anrufer begrüßen wir ganz herzlich in der Sendung eine Dame, eine Anruferin, und zwar Frau Keller aus München. Hallo.
Grüß Gott, ich bringe Herodes durcheinander. Ist der Herodes mit dem Bethlehem-Mord dasselbe wie der Herodes, der Johannes den Kopf abschlägt? Oder ist diese Herodes-Leute, ich meine, ist das derselbe Mensch?
Es gab Herodes den Großen und Herodes den König von Israel. Das sind zwei Figuren. Und Herodes der Große war zuerst, also der ist für Johannes den Täufer zuständig. Und beim Kindermord, das ist mutmaßlich später, da geht es ja nur um den König Herodes.
Und die waren verwandt?
Die waren verwandt.
Okay, vielen Dank.
Bitteschön.
Ja, als nächstes laden wir hiermit auch nochmal alle anderen Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht durchgekommen sind, ein anzurufen unter 089 517 008 008, um Ihre Fragen zur Bibel an Herrn Professor Dr. Klaus Berger live zu stellen. Als nächstes begrüße ich eine Dame aus Tirol. Herzlich willkommen in der Sendung, Frau Lederer.
Grüß Gott, Herr Professor.
Ja, grüß Gott.
Also, die erste Frage. Auf deiner Seite, das ist hart. Aber so ist die Wahrheit. Wenn der vielleicht gesagt hätte, ich wusste das nicht oder so, aber er blieb stumm. Und heute glaubt man, sie kommen alle in den Himmel und man braucht nichts beitragen. Und ich glaube, dass diese Auseinandersetzung schon eine wichtige Frage ist heute, dass man sich schon bemühen muss, für mein Ende, also für mein Leben, dass ich einen Glauben vorher schon lebe, also ja, weil die letzte Entscheidung, ich glaube, dass sie schwerfällt, wenn ich mich mein ganzes Leben lang nicht mit dem Glauben auseinandersetze und dann am Ende, glaube ich, dann kann ich stumm sein.
Was da haben Sie ganz recht. Man kann fragen, worauf kommt es dem Herrgott an? Kommt es dem Herrgott darauf an, dass alle möglichst gleichmäßig nur gehorchen? Oder geht es um mehr dabei? Ich denke, das Interesse Gottes ist gerichtet auf einen Menschen, der nicht einfach, wenn er einen Kirchturm sieht oder die Glocken läuten hört, abschaltet, sondern der zumindest darüber nachdenkt, der sich damit auseinandersetzt, dem das nicht egal ist. Und das ist leider zu vielen Zeiten der Kirchengeschichte dasselbe Bild wie heute, dass die Menschen sagen, der Religion interessiert mich nicht, man kann da nichts beweisen und deshalb ist das Desinteresse hier das Schlimmste. Wenn Menschen Böses tun und ein schlechtes Gewissen haben, wie manche großen Nazi-Kriegsverbrecher, dann ist das eher nachvollziehbar als diese totale Gleichgültigkeit.
Ganz herzlichen Dank.
Bitte,
das hat mich jetzt bestätigt. Gottes Segen für Ihren Dienst. Sehr gut.
Wiederhören. Alles Gute. Als nächstes darf ich in der Sendung Frag den Prof zur Bibel ganz herzlich einen Anrufer aus der Nähe von Darmstadt begrüßen. Herzlich willkommen bei Radio Horeb, Herr Henkel.
Ja, schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Professor Berger.
Guten Tag.
Ich habe eigentlich nur eine Anmerkung nochmal zu der Hochzeit. Mich hat er immer geärgert, warum hat er kein Hochzeitsgewand? Und da hatte ich jetzt meine Information bekommen, dass also gerade auch im Altertum alle Gäste vom Gastgeber Hochzeitsgewänder gestellt bekommen. Also heute ist das in Indien auch noch so, wenn große Hochzeiten sind, da kriegt man das Gewand direkt vom Hochzeiter oder aus der Hochzeitsgesellschaft.
Ja, das haben wir früher auch mal gelernt, aber leider gibt es dafür keine Belege aus Palästina.
Aber das wäre ja eigentlich auch für jetzt den Glauben naheliegend, dass das Hochzeitsgewand unsere Taufgnade ist, das Taufgewand. Also das ist ja auch das, was wir von Gott geschenkt bekommen. Das ist ja das, was wir auch umsonst bekommen. Also für mich war das jetzt irgendwie logisch, dass wenn er mich für das falsche Gewand verurteilt, dann muss er das Gewand wird auch Gott dann irgendwie auch zur Verfügung gestellt haben, sonst
das muss er nicht. Wie gesagt, wenn man selber verantwortlich ist für das Gewand, dann kann das erstens bedeuten, dass das Gewand sauber ist und zweitens, dass man sich überhaupt darum gekümmert hat. Als das Gleiche vorgelesen wurde, fiel mir nochmal auf, dass hier ja die Gäste von der Straße aufgesammelt werden. Und dann kann man auch die Frage stellen, wie kommen die so schnell dazu, Hochzeitskleider anzuziehen? Und ich würde sagen, wir haben einen guten Anzug im Schrank. Und wenn ich dazu keine Zeit habe, dann kann ich wenigstens die gröbsten Flecken wegmachen. Mit heißem Wasser pflege ich das zu tun, zum Entsetzen meiner Frau. Also man kann jedenfalls zum Ausdruck bringen, dass es sich hier um eine besondere Anforderung auch an den Handel, der eingeladen ist. Und die Legende vom Geschenk kann ich nicht akzeptieren, denn hier geht es nicht um die Taufgnade. Hier ist nicht davon die Rede, dass Gott das Gewand schenkt, sondern dass der Mensch verantwortlich dafür ist, wie er aussieht oder seine Frau.
Okay. Ja, ich meine, ein Bettler, wo kriegt er die Sachen dann her? Oder wenn er jetzt...
Es gibt immer auch nette Bettlerinnen, die wissen, wie Männer einzuschätzen sind.
Alles klar, Dankeschön, ja.
Bitteschön. Danke, wiederhören. Ja, als nächstes darf ich einen Anrufer begrüßen, der aus der Nähe von Regensburg anruft. Er hat eine Frage zu Adam und Eva. Herzlich willkommen bei Radio Horeb, Herr Schreiber.
Grüß Gott, Bernhard. Grüß Gott, Herr Professor Berger.
Grüß Gott.
Wir haben in der Schule im Religionsunterricht gelernt, dass Adam und Eva die ersten Menschen waren. Da müsste in der Bibel doch auch was drinstehen. Wenn man jetzt das so nimmt, was auf der Erde für Menschen gibt, da muss das ja wohl lange zurückliegen. Und es gibt auch den sogenannten Neandertaler, Heidelberger Mensch, vor mehreren Zehntausenden
von Jahren. Heidelberger war edler.
Waren das noch keine Menschen?
Doch, natürlich. Der Mensch hat für alles auf dieser Welt eine Geschichte. Und die Frage an die Theologie war immer, ab wann ist ein Mensch Mensch? Die muss auch ein Mediziner stellen. Denn es gibt ja auch eine Reihe von Missgeburten, wo gar nichts mehr rauskommt. Also nur ein Knäuel, wo man das nicht definieren kann. Also ein Mensch ist nach Auffassung der Theologie ein Mensch, wenn er reagieren kann, wenn er ja oder nein sagen kann, wenn er antworten kann, weil, zumindest irgendwie zu erkennen geben kann, dass in ihm etwas vorgeht. Also ein Lebewesen mit Innenleben. Und das ist in der langen Geschichte des Menschen, die Paläanthropologie, schwer abzuschätzen, wann der erste Mensch dieser Art auf Erden war und wie er aussah. Er sah sicherlich nicht so aus wie der Bundespräsident und auch vielleicht etwas anders als der Neandertaler, aber das kann man nicht wissen. Man weiß ja auch ja gar nicht, wo er gelebt hat, vielleicht in Afrika irgendwo, jedenfalls wahrscheinlich nicht in Niedersachsen.
Aber da ist doch Adam, ist das der erste Mensch, heißt es.
Ja, und ob der nun Adam hieß oder Ernst oder Oskar, das ist ja egal. Man geht auch in der modernen Biologie aus von einem sogenannten Monogenismus. Das heißt, dass alle Menschen von einem einzigen Menschenpaar abstammen. Das ist schon eine revolutionäre Entdeckung der modernen Genforschung. Und das bestätigt den alten Glauben der Kirche, dass es an einer ganz bestimmten Stelle angefangen hat mit dem Menschen, mit seiner Weise, wählen zu können, verantwortlich zu sein und auch sündigen zu können.
Ist Ihre Frage damit beantwortet, Herr Schreiber?
Also zufrieden bin ich nicht, weil es heißt ja, Adam war der erste Mensch.
Ja, und das kann alle ja nicht anderen sein, sind dann ob Adam hieß, lassen wir mal dahingestellt. Es gab einen ersten Menschen, Punkt.
Ja, und wann?
Wann? Das können wir beide nicht abschätzen. Die Bibel ist in Zahlen da genauso schwach, wie ich in Mathe.
Ja, meine Frage ist nicht zufriedenstellend beantwortet, aber ich gebe mich zufrieden. Andere wollen auch drankommen. Dankeschön.
Bitteschön.
Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, also manche sagen ja auch, Herr Professor Berger, Adam sei eben ein Gattungsname und kein Individualname. Also er würde einfach sozusagen den Startpunkt der Menschheit hier auch bedeuten, dieser Name. Würden Sie da zustimmen?
Nein, die moderne Biologie hat ergeben, dass die Menschheit auf ein einziges Menschenpaar zurückgeht. Demnach geht es bei Adam nicht um die Gattung, sondern eine Schilderung dessen, was als Minimalbestand zu einem Menschen dazugehört. Und das gehört, dazu gehört, dass er mit seinem Willen reagieren kann, dass er Ja und Nein sagen kann. Das gehört dazu und das kann nur ein Einzelner.
Vielen Dank für diese Präzisierung, Herr Professor Berger. Jetzt sind auch unsere weiteren Hörerinnen und Hörer eingeladen, bei uns anzurufen und ihre Frage zur Bibel an Herrn Professor Berger zu stellen unter 089 517 008 008. Als nächstes darf ich einen Hörer aus der Nähe von Köln hier in der Sendung begrüßen, der gerne anonym bleiben möchte. Herzlich willkommen bei Radio Horeb.
Ja, hallo? Guten Tag, Herr Professor Berger.
Ja.
Ich hätte noch eine Frage zu der Witwe im Tempel. Die legte 2 Pfennig in den Opferstock und hatte nichts mehr zu essen, für zu essen. Wie würden Sie das auslegen? Wie würden Sie das verstehen? Kann Gott doch nicht verlangen, dass man alles hergibt.
Die Witwe wird dann den Rest des Monats oder des Jahres oder ihres Lebens mit Betteln verbracht haben. Und für die Bettelei als christliche Tugend haben wir auch eine Reihe von großen Beispielen in den sogenannten Bettelorden. Also die Franziskaner und Dominikaner und ein paar andere waren in ihren Anfängen im 11., 12., 13. Jahrhundert Bettelorden, die sich beschenken ließen von den Menschen und wirklich kein Geld hatten. Sie haben dadurch den Zusammenhalt in den größeren Städten befördert, weil alle sich für sie verantwortlich fühlten und die Menschen haben wie heute in Deutschland gerne gespendet. Und den Bettelorden ist es nie so schlecht gegangen, dass die Leute verhungert sind.
Also, ja.
Dann und Jesus lobt die Witwe, ja, weil sie diese Tugend wählt. Allein von Gott und den netten Menschen abhängig sein zu wollen und nicht von Geld. Ich finde das ganz menschlich, weil das ja eine Art auch von Überlebenstraining ist. Das kennen Sie vielleicht auch bei modernen Managern, wenn man den Eindruck hat, da ist einer etwas zu wenig selbstständig, zu duckmäuserig, dann schickt man ihn 4 Wochen ohne einen Pfennig Geld in die Gegend und sagt, verdiene mal selber ohne Arbeit dein Leben. Und das ist für die meisten Menschen eine ganz, ganz heilsame Zeit, weil sie andere Menschen kennenlernen, weil sie Großzügigkeit und Geiz kennenlernen weil sie überhaupt lernen, ohne feste Sicherheiten zu leben. Und das ist ja viel Wahrheit über das Leben überhaupt. Unser Leben ist ja, wenn man es genau nimmt, ohne feste Sicherheiten. Deine Beamtenpension, wie bei mir, schützt nicht vor dem nächsten Anfall einer Krankheit.
Ja, ja. Da hätte ich noch eine Frage. Es steht geschrieben, dass die Menschen, wenn sie verfolgt werden, in die nächste Stadt gehen sollen. Und sie werden mit den Städten Israels nicht zurechtkommen, nicht zu Ende kommen, bis dass ich wiederkomme.
Ja, was ist das Problem?
Ja.
Dass Jesus wiederkommt? Oder dass sie gerade in die Stadt fliehen sollen und nicht aufs Land? Auf dem Land gibt es im Mai, April noch nichts zu essen. In den Städten dagegen findet man immer irgendeine barmherzige Seele. So wie wir vorhin gehört haben, die arme Witwe, die kein Geld mehr hat, die muss natürlich in der Stadt bleiben. Und die Dominikaner und Franziskaner, unsere Freunde, haben in den Städten gewohnt und nicht auf dem Land.
Ah ja, gut, also vielen Dank, Herr Professor.
Alles Gute, auf Wiederhören.
Wiederhören.
Als nächstes darf ich einen Anrufer in der Sendung begrüßen, der aus dem Raum Hannover stammt, der jetzt aber mit seinem LKW unterwegs ist und uns dort hört und die Chance genutzt hat, hier direkt anzurufen, um seine Frage zur Taufe und zum Glauben jetzt an Sie zu stellen, Herr Professor Berger. Und so begrüße ich ganz herzlich in der Sendung Herrn Feirer. Grüß Sie.
Ja, einen schönen Gruß Gott, Herr. Wir haben es letztens schon unterhalten, da ging es um die Maria, hatte ich meine Frage gehabt und die hatten sie sehr, sehr gut beantwortet. Können Sie sich noch erinnern?
Nein, es gibt immer 100 Fragen pro Sendung und da kann ich mich an der einzelnen nicht erinnern. Aber machen Sie mal los.
Ja, also nochmal zum Adam und Eva. Adam bedeutet ja Mensch und ich glaube, die Bibel von A bis Z, es ist Gottes Wort und ich habe da keinen Zweifel. Und ich glaube wirklich, dass da drin steht. Und jetzt kommt ja meine Frage. Meine Frage geht ja um Markus, um die Taufe. Da steht ja, wer glaubt und getauft ist. So als Taufen kommt ja vom Baptista, das heißt ja Untertauchen. Und der Herr Jesus ist ja auch mit 30 Jahren im Jordan untergetauft worden. Und meine Erfahrung ist, ich komme ja aus der Freikirche, viele, die getauft worden sind als Kind, gehen gar nicht den Weg, weil sie gar nicht geglaubt haben, sondern die Eltern haben geglaubt. Und der Herr Jesus hat ja mal die Kinder zum Segnen geholt. Er hat sie ja nicht getauft. Und hat die Erfahrung gemacht, wer wirklich getauft ist, also erst glaubt und getauft ist, der bleibt auch wirklich dran und hat auch eine feste Beziehung zum Herrn Jesus. Meine Frage, warum wird das in der Kirche so gemacht, erst taufen und dann glauben, obwohl ja steht in Markus, wer glaubt und getauft ist, soll gerettet sein.
Naja, an dem Markus-Wortlaut wollen wir uns nicht stören, aber wohl an der Frage der Kindertaufe überhaupt. Und die ist ja umstritten seit der Reformation. Und seit der Reformation gibt es Menschen, die sagen, die Kindertaufe, die war noch ohne Glauben, deshalb müssen wir die Leute nochmal taufen, wenn sie erwachsen sind. Die nannte man dann die Wiedertäufer. Und für die evangelischen Christen in Ostfriesland und im Norden Deutschlands gibt es nichts Schlimmeres als Wiedertäufer, weil man das Sakrament der Taufe nicht wiederholen kann. Und wenn man es wiederholt, dann ist es gegen den Willen Gottes. Aber die zentrale Frage ist, was geschieht durch die Taufe wirklich? Und muss man da glauben? Und wir kennen das von der alten Kirche, da konnte man sich auch stellvertretend taufen lassen für die Toten. Das tun heute noch die Mormonen. Die haben in ihrem Tempel in Salt Lake City eine jede Menge Badewannen und da steigen die Leute ein und lassen sich taufen für die Toten. Diese neutestamentliche Sitte hat sich nicht gehalten, die Kirche hat das abgeschafft. Aber sie zeigt etwas, dass bei der Taufe wie bei anderen Kontakten mit Gott gegeben ist. Es gibt die Möglichkeit der Stellvertretung. Und deshalb hat Martin Luther, der seine eigenen Kinder getauft hat und dann auch die anderen, die Katholiken besonders, die haben gesagt, der Glaube ist notwendig, aber der Glaube kann stellvertretend sein. Und diese Stellvertretung ist nicht ein für alle Mal geliefert, sondern sie muss im Laufe der Zeit allmählich umgesetzt werden, sodass ich meinen Glauben an den weitergebe, der getauft ist, wenn ich als Erwachsener ihn habe taufen lassen. Nochmal, durch die Taufe geschieht das Entscheidende, dass Gott Ja sagt zu diesem Menschen, dass dieser Mensch Kind Gottes ist, dass dieser Mensch von Gottes Gnade und Schutz begleitet wird. Punkt. Dass die menschliche Kondition und Bedingung, dass man glaubt, die wird zunächst stellvertretend vollzogen durch die Leute, die drumherum stehen, und muss dann aber im Laufe der Zeit realisiert werden. Und für die Erwachsenen, die das nicht mehr vor Augen haben, wie das war, hat die Kirche die Osternacht erfunden, in der liturgisch dargestellt wird, was Taufe bedeutet. Die Osternacht ist eine Art Tauferinnerung. Und das ist nötig, da sind Sie sicherlich ganz eins mit mir. Tauferinnerung braucht man für die Leute, die sich nicht mehr erinnern können, wie das war. Und in der Osternacht ist das sehr schön eindrücklich gestaltet. Auch evangelische Christen sind intensiv dabei, Liturgie der Osternacht zu übernehmen. Dazu gehört auch die Taufe.
Lieber Professor Dr. Berger, ich war ja in Italien gewesen auf Studienreise und da konnte ich ganz uralte Urkirchen besuchen in Rimon und so weiter in der Nähe von
San Marco.
Und da waren sehr viele Urkirchen, wo die Großkirche im Mosaik abgebildet war, wo viele alte Mosaiken erhalten sind, wo Erwachsene getauft worden sind in Italien. Ja. Und ich sage, ich glaube an, da das Urchristentum hat auch getauft, die Großtaufe, die hat richtig untergetauft, die hat mich auch sehr versenkt gehabt. Und ich muss sagen, mein Glaube ist auch fester, weil ich erst geglaubt habe, ich bin ja 99 zur Bekehrung gekommen und dann habe ich wirklich innerlich gespürt, ich muss auch getauft werden. Da habe ich dann gefragt, wie sieht das aus mit der Taufe? Dann habe ich Taufunterricht genommen und auch ein Gelübde gemacht, ein Glaubensgelübnis und Übergabe, natürlich auch die Reinigung. Und danach habe ich auch die Großtaufe in Anspruch genommen. Und ich habe
das ist gut so. Das wäre wünschenswert, dass viel mehr Menschen diesen Weg gehen.
Ja, und habe gemerkt, das war eine sehr feste Verbindung zum Menschen Jesus. Ich bin durch viele Schwierigkeiten gegangen, aber das hält mir. Und vor allem auch, dass ich das Wort, die Bibel, erstmal natürlich lese.
Deutschland, 14:54.
Und natürlich eben wirklich von A bis Z auch glaube ich. Für mich ist es Gottes Wort und ich nehme die vollen Anspruch, die Bibel. Mit den Verheißungen, mit dem, was gesprochen worden ist. Und wenn ich das lese, weiß ich auch, Gott spricht auch zu mir. Durch das Wort Gottes.
Okay, zumindest sollte man die Kinder, die man tauft, wenn man das schon tut, so taufen, dass es deutlich wird, es ist eine gefährliche Passage durch ein Untertauchen. Meine italienischen Enkelkinder in Mailand, die sind auf diese Weise nach dem ambrosianischen Ritus getauft. Und das bedeutet, die werden wirklich durchs Wasser gezogen, kriegen nicht nur drei Töpfchen auf die Nase.
Ja, vielen Dank auch an Herrn Feirer, der uns hier vom LKW aus angerufen hat zu dieser Taufthematik. Und jetzt darf ich unsere nächste Anruferin ganz herzlich in der Sendung begrüßen, die uns aus Bielefeld erreicht. Willkommen bei Radio Horeb, Frau Sposato. Hallo.
Ja, grüß Gott. Herr Professor Berger, ich habe mir von Ihnen dieses Neue Testament mit den frühchristlichen Schriften gekauft und bin da sehr echt begeistert. Lese diese frühchristlichen Schriften mit ganz großem Interesse und auch viel Gewinn und habe da jetzt zwei Stellen entdeckt, die ich nicht verstehe, und zwar im Evangelium des Philippus. Da ist eine Stelle über die Mutter Gottes. Da steht, einige haben gesagt...
Ich habe das hier vor mir liegen, welche Seite?
Ah ja, Nummer 17, ne? Genau, Nummer 17. Einige haben gesagt, Maria habe durch den Heiligen Geist empfangen. Sie irren sich, sie wissen nicht, was sie sagen. Und dann steht hier unten weiter... und der Herr hätte nicht gesagt, mein Vater im Himmel, wenn er nicht noch einen anderen Vater gehabt hätte. Sonst hätte er einfach gesagt, mein Vater. Das verstehe ich nicht.
Ja, das mit dem anderen Vater, damit ist Josef gemeint.
Und genau.
Das Philippus-Evangelium ist nicht Repräsentant der katholischen Meinung, sondern von Menschen, die ihre Probleme haben mit dem Kirchenglauben. Die gibt es ja auch heute. Und das Philippus-Evangelium wird deshalb eben nicht im neutestamentlichen Kanon gebracht, sondern nebenher überliefert. Manche Dinge sind wunderschön darin, das finde ich auch. Und manche Dinge zeigen, dass die Menschen Schwierigkeiten hatten mit dem normalen Kirchenglauben.
Ach so. Dann bezieht sich das wahrscheinlich auch auf die zweite Stelle, die ich ja, das ist auf der anderen Seite, Nummer 23, über die Heilige Kommunion. Wissen Sie bestimmt, was ich jetzt meine, ne? Das Fleisch Jesu und sein Blut. Was heißt das? Jetzt steht hier, sein Fleisch ist das Wort und sein Blut ist der Heilige Geist.
Das fand ja, ich das auch. Ist eine Deutung, die im Johannesevangelium ja so ähnlich ist. In Johannes 6 heißt es, wenn ich mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, und da ist nicht an das Abendmahl gedacht, sondern ist daran gedacht, dass es sich dabei um Jesu Wort handelt. Wenn man sich Jesu Wort reinzieht, dann lässt man ihn in sich hinein, und das ist im Johannesevangelium ausgedrückt mit Essen und Trinken. In Johannes 6, wo das ich eben zitiere, ist nicht die Rede von Abendmahl und nicht die Rede von Wein, sondern nur von Fleisch und Blut und davon, dass man auf diese Weise, wenn man hört, mit Jesus eins wird. Gott sei Dank gibt es aber dann die drei anderen Evangelien und Paulus, die das dann richtig stellen. Aber das Johannes-Evangelium hat eben die Worte Jesu bildlich verstanden und nicht sakramental und kommt daher zu einer anderen Auffassung. Das ist gar nicht schlimm.
Gut, dann vielen Dank.
Bitteschön.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Als nächstes darf ich eine Dame aus Freiberg am Neckar in der Sendung begrüßen. Herzlich willkommen bei Radio Horeb, Frau Oeller.
Grüß Gott, Herr Bichler. Grüß Gott, Herr Professor Berger.
Grüß Gott.
Ich hätte da eine Frage zu Josephus Flavius. Also gehe ich da richtig in der Annahme, dass der zu Jesu Zeiten gelebt hat?
Ja.
Und Geschichtsschreiber war, wenn ja, hat er auch, ist da was überliefert über das Wirken Jesu? Hat er da was darüber berichtet?
Nicht, wenn schon, dann jedenfalls nicht viel und nur in der altrussischen Übersetzung. Also der Josephus ist ja auf Griechisch überliefert, aber er ist frühestens als Slawische übersetzt worden. Und dann gibt es einige Sätze über Jesus. Aber die bringen nicht entscheidend Neues über die Evangelien hinaus. Und es besteht dort der Verdacht, dass vielleicht die slawische Form des Josephus zurückgeht auf eine echt original griechische und dass der gute Josephus hier wirklich Nachrichten über Jesus verarbeitet hat. Aber wie gesagt, das ist keine echte Bereicherung, sondern bringt nur Dinge, die man sowieso weiß, dass Jesus gepredigt hat und dass er mit Johannes dem Täufer in Verbindung stand und dass er hingerichtet wurde.
Mhm. Vielen Dank.
Bitteschön.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Berger, für diese Hörerfragenbeantwortung. Und als nächstes darf ich eine Dame aus dem Schwarzwald begrüßen. Wir haben danach gleich noch eine Dame aus dem Schwarzwald. Jetzt aber zunächst willkommen in der Sendung Frau Nagel. Hallo und willkommen
bei Radio Horeb. Meine Frage ist bei der Komplett durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Das verstehe ich nicht, wie ist das zu verstehen? Ja, das wäre meine Frage.
Ja, das ist das Sündenbekenntnis der Kirche. Das hatten wir früher auch beim Stufengebet, wenn die Messe anfing. Und dann schlug man mit der Hand gegen die Brust, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Und bei manchen Leuten ist das in die Komplett übernommen worden. Und danach gibt es dann die Bitte um Vergebung, Nachlass, Vergebung und Verzeihung eurer Sünden, gewähre euch der mächtige und barmherzige Gott. Das gehört zusammen und das, mit der Schuld ist das Bekenntnis, dass man oft am Tag vieles falsch gemacht hat und besonders die lieben Mitmenschen gepiesackt hat, ihnen auf die Füße getreten ist und mit Freude und Wonne sie geärgert hat. Das bedeutet alles Schuld, aber Schuld ist auch, wenn sich die Menschen nicht um ihre Ausbildung und Bildung kümmern. Also heute wurde ich gerade irritiert, da hat eine Ordensschwester, die ausgetreten ist, behauptet, dass der Mensch nicht sündigt, also nicht schuldig wird, sondern nach Auffassung der Kirche wäre das der Teufel. Und das ist schon erstaunlich, wenn eine Ordensfrau diesen Zusammenhang nicht weiß, dass der Mensch sündigt, der Teufel aber der Verführer ist. Und dass der Verführer natürlich etwas Zwielichtiges ist und unsichtbar und auf vielen raffinierten Wegen uns zu Fall bringen kann. Aber die gehören doch zusammen, der Verführer und der freie Wille. Der freie Wille ist im Menschen trotz aller Verführung mehr oder weniger vorhanden und der Verführer ist sozusagen nicht schuld, der ist nur die Testerfigur, die den Menschen auf die Probe stellt.
Ich bin also über die große Schuld gestolpert.
Jetzt haben wir das vielleicht ein bisschen klarer. Der Mensch hat mit seinem Sündigen im Grunde genommen den Tod verdient, weil er ständig gegen das Leben verstößt. Und deshalb braucht er Vergebung der großen Schuld. Wenn man sagen würde, ich habe doch nichts gemacht, ich bin doch ganz nett, das hilft dem Menschen nicht weiter.
Ja, ja. Gut, vielen Dank.
Okay. Auf Wiederhören, Frau Nagel.
Ja, danke.
Als nächstes begrüßen wir noch eine Anruferin aus dem Schwarzwald. Herzlich willkommen bei Radio Horeb, Frau Straub.
Ja, grüß Gott, bin ich schon dran?
Jawohl.
Ja. Ich mag den Lobgesang der drei jungen Männer im Feuerofen und da ist eine Preisung. Preise den Herrn, all ihr Wasser über den Himmel, Lob und rund in Ewigkeit. Was sind das für Wasser?
Die Wasser unter dem Himmel können Sie jeden Tag auch im Schwarzwald, gerade im Schwarzwald leider allzu oft sehen. Das sind nämlich Wolken, die das Wasser beinhalten und wenn die Wolkenberge steigen müssen, dann lassen sie das Wasser raus und dann kommt es auf uns als Regen.
Aber die sind ja nicht über dem Himmel, oder?
Der Himmel hat mehrere Sphären für das Verständnis der alttestamentlichen Menschen. Da gibt es einmal den Himmel, der mit zwischen Erde und Mond. Da sind hauptsächlich die bösen Geister nach der Anschauung der Menschen damals. Und dann gibt es höhere Bereiche des Himmels. Und wenn man sagt, über dem Mond, dann gibt es eben nach der Anschauung der damaligen Menschen auch Wasserwolken, die höher sind. Aber das konnte man ja, wie wir beide wissen, damals noch nicht genau abmessen, weil man keine Flugzeuge hatte.
Ah ja, schön, prima. Also wir haben herrlichen Sonnenschein.
Noch.
Also ich bedanke mich.
Genießen Sie die Sonne und danken Sie für den Regen.
Ja, auch zu trocken und auch viel Sonne. Also, ja. Ich danke Ihnen.
Bitte.
Vielen Dank an unsere Anruferin Frau Straub aus dem Schwarzwald. Und als nächstes darf ich aus dem Raum Frankfurt Frau Schürmann begrüßen. Hallo.
Ja, hallo an Sie beide und grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Also, Herr Dr. Becker, ja. Alles, was ich erwiesen kann von Ihnen, das höre ich mir an, das finde ich ganz toll. Sie sind halt jemand, der es wirklich kann. Aber jetzt genug dem Honig. Mir liegt schon lang was. ja, ohne den Nägel oder brennt oder den Nägel. Wie kann denn die in der Versuchung nach den 40 Tagen in der Wüste Jesus dann da stehen und der Teufel ihn so versuchen, obwohl doch Jesus alles schon gehört, er ist ja Gottes Sohn? Das ist meine Frage, schon ewig seit da.
Ja, es gibt viele Menschen, die sich einbilden, Gottes Sohn zu sein und die sich einbilden, wahre Heilige zu sein. Das gibt es sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Die meinen, sie wären schon alle wahre Heilige und ihnen könnte nichts mehr passieren. Und nachdem Jesus gehört hat, du bist mein geliebter Sohn bei der Taufe, soll nun auf jeden Fall für die Leser des Evangeliums sichergestellt werden, dass Jesus echt ist, dass er wirklich Sohn Gottes ist und nicht nötig hat, auf den Teufel hereinzufallen. Also dass es also eine Geschichte ist, die weniger irgendwelche Zweifel Jesu beheben soll, sondern die dem Leser zeigt, dieser Jesus war wirklich Sohn Gottes. Denn wenn er sich das nur eingebildet hätte, dann würde er bei nächster Gelegenheit etwas zu eigenen Gunsten tun. Also sich einen Mercedes und ein Frühstück, am besten ein Sektfrühstück herbeizaubern. Das tut er alles nicht, das hat er nicht nötig. Er ist der Sohn Gottes und muss nicht auf krummem Wege sich einen Vorteil beschaffen.
Ja, okay. Ich glaube, ich habe es jetzt total verstanden. Ich habe nämlich das große Glück, dass ich ganz oft wunderschöne Bilder im Herzen zum Glück bekomme. Und wo Maria vorm Kreuz steht und Jesus anbetet. Oder wo auf der Tia Dolorosa läuft mit dem Kreuz und so. Also das bekommt meiner Meinung nach nicht jeder. Und ich bin ganz, ganz glücklich damit. Und was Sie jetzt sagen, das ist natürlich, da muss ich drüber nachdenken übrigens. Weil
ja, nochmal, ja. Die Versuchung hat den Sinn, dem Leser des Evangeliums zu zeigen, Jesus ist wirklich Sohn Gottes, er ist heilig und braucht nicht auf zweifelhafte Versuchungen einzugehen.
Vielen Dank, Herr Professor Berger, für die Beantwortung der Frage unserer Hörerin aus Frankfurt, an die hiermit ein herzlicher Gruß geht. Und zum Abschluss auch noch redaktionelle Fragen, nämlich eher was Logisches. Beim letzten Abendmahl, da hat Jesus ja dann eben gesagt, dies ist mein Leib und mein Blut, das für euch hingegeben wird. Und dann hat er das ja verteilt an die Apostel. Hat er sich dann da eigentlich so, ich meine, die Katholiken glauben ja, dass das Jesus, dass er da wirklich in Leib und Blut präsent ist, in diesen verwandelten Gaben von Wein und Brot. Hat sich dann Jesus also im Abendmahl, wenn man es logisch durchdenkt, selbst in den Händen gehalten? Oder war das Brot beim letzten Abendmahl dann nur Brot, trotz der Wandlungsworte?
Das ist die falsche Alternative. Es geht wirklich um Jesus für die Jünger. Aber er muss es nicht selber essen, sondern er füttert sozusagen die Jünger mit sich. Das wäre sonst widersinnig, wenn man sagt, das ist mein Leib und das dann selber in den Mund steckt. Das ist nicht sinnvoll, bei dem Blut genauso. Die Kirche hat immer gesagt, das Mahl Jesu ist für die Jünger, Jesus für, und das bringen ja auch die Wandlungsworte beim Brot zum Ausdruck, gegeben für euch.
Ja, danke für diese Plausibilisierung, Herr Professor Berger. Und zum Abschluss auch noch eine aktuelle Frage. Es wird ja momentan in den Medien viel über und überhaupt auch in der deutschen und in der ganzen Weltkirche viel über den sogenannten synodalen Weg, also einen gemeinsamen Weg der Gläubigen, mit auch eben der Kirchenleitung gesprochen. Und in Deutschland werden da gerade dann eben so Dinge zu ändern versucht, auch von der Deutschen Bischofskonferenz, die Weltkirche aber, die der Papst noch nicht geändert hat, wie zum Beispiel die Sexualmoral oder der Priesterzölibat und dergleichen mehr. Jetzt stellt sich die Frage, wie ist es denn aus biblischer Sicht? Petrus hat ja auch eine besondere Vollmacht immer gehabt. Es gab aber ja auch immer Streitereien, auch mit Petrus oder zum Beispiel mit Paulus und Petrus. Also wie ist zum Beispiel jetzt diese Diskussion und diese Auseinandersetzung der deutschen Bischöfe zum Beispiel oder einiger deutscher Bischöfe mit Rom zu verstehen aus Sicht der Bibel?
Naja, zunächst geht es um Probleme der Auslegung. Das gab es schon immer, dass die christlichen Bischöfe untereinander klären mussten, solche Auslegungsprobleme. Dahinter steht immer die Not des Übersetzens. Wie kann man den Glauben so übersetzen, dass die Menschen in unseren Tagen etwas damit anfangen können? Dass sie nicht daran scheitern, dass sie sagen, das ist eine Formel, die verstehe ich nicht, also abschaffen. Das ist der Kurzschluss, der in Deutschland weit verbreitet ist. Und ich bin verheiratet mit einer Professorin für Übersetzungswissenschaft. Übersetzen ist eine Wissenschaft und da kommt es darauf an, dass man sehr sorgfältig darauf achtet, nicht nach Lexikon nur zu übersetzen, sondern so, dass es die Menschen wirklich verstehen. Und 98% unserer Probleme rühren daher, dass wir die gewöhnliche katholische Wahrheit nicht mehr richtig verstehen, weil wir uns an Übersetzungen halten, die zum Teil 100 Jahre alt sind, 500 Jahre alt sind, oder die überhaupt noch nie geklärt wurden. Das ist ein Appell an die Verantwortlichen, nicht abzuschaffen und dadurch ein Strohfeuer hervorzurufen, sondern genau hinzugucken und auf das zu achten, was die Leute wirklich verstehen können.
Und nochmal auf jetzt sozusagen diese Kernfrage speziell eingegangen. Wie ist es jetzt mit Petrus und Konzilien oder Synoden? Wer sollte laut Bibel das letzte Wort haben? Kann einfach der Papst gegen vielleicht auch Mehrheiten von Bischöfen aus Jesus Sicht rechtmäßig entscheiden? Oder ist das eigentlich ein überholtes Modell?
Ja, nach Matthäus 16 hat Jesus die Schlüssel des Himmelreiches verliehen. Das heißt, er kann allein sagen, welches Tun in den Himmel führt und welches Tun vom Himmelreich ausschließt. Das nennt man die Vollmacht des Heiligen Petrus. Die Vollmacht des Heiligen Petrus ist also nicht bezogen auf die Fiat-Aktien oder auf Benzinpreis oder dass man keinen Mittwoch vertreiben soll, sondern die Vollmacht des Petrus bezieht sich auf die Frage, wann bin ich so weit von Gott entfernt, dass ich ihn ganz vergessen habe? Wann bin ich so egoistisch, dass es mir keine Rolle mehr spielt? Das im Einzelnen zu klären, ist die Aufgabe der Petrus-Vollmacht. Und die Jünger insgesamt haben nach Matthäus 18 diese Vollmacht auch, aber da ist Petrus dabei. Das war die klassische Lösung der Kirche, entweder der Papst allein oder Papst plus Konzil. Hat die Kirchengeschichte lange drüber gestritten und diese beiden Wege sind ja auch biblisch gut bezeugt. Nun muss man wissen, was der Schlüssel überhaupt soll. Und der Schlüssel soll überhaupt zu sagen, wann ich nicht mehr zum Himmelreich dazu gehöre.
Ja, vielen Dank für diese Klarstellung der Position und auch gerade eben der Vollmacht von Petrus und auch von Petri Nachfolgern durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Und wir werden dann sehen, wie sich all dies dann auch noch verhält in der Diskussion mit dem synodalen Weg. Wir haben neben diesem Thema auch viele weitere heute besprochen, das Hochzeitsgleichnis aus Matthäus 22 etwa oder auch über den heiligen Josef ging's. Wenn Sie die ganze Sendung nochmal hören wollen, sind Sie eingeladen, dies mit den nachher genannten Wegen zu tun. Zunächst bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen, Herr Professor Berger, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben und uns an Ihrem Wissensschatz haben teilhaben lassen. Dankeschön.
Dankeschön.
Unsere Hörerinnen und Hörer, bei denen bedanke ich mich auch ganz herzlich und Sie sind jetzt herzlich eingeladen, diese Sendung als CD oder als Podcast zu beziehen. Den Podcast können Sie herunterladen, entweder in der Radio Horeb App oder auch natürlich auf horeb.org sowie im Skill von Alexa. Der CD-Bestellservice wird Ihnen zur Verfügung stehen ab Montag unter der 08328 921 120. Zum Sendungsende sei auch noch ein Aufruf in eigener Sache gestattet, nämlich sucht Radio Horeb aktuell ehrenamtliche Mitarbeiter für die Regie und Moderation in unserem Sendestudio in München am Sendlinger Tor. Wenn Sie jemand Willigen kennen oder selbst den Ruf verspüren, ein paar Stunden Freizeit im Monat für die Mitarbeit an der Verkündigung des Wortes Gottes zu investieren, dann melden Sie sich bitte unbedingt beim Radio Horeb Hörerservice, beispielsweise unter info@horeb.org. Ob jung oder jung geblieben, wenn Sie ein technisches Grundverständnis vom Umgang mit einem Computer sowie etwas Lernbereitschaft haben, dann können wir Ihnen alles Nötige gerne beibringen. Melden Sie sich bitte. Für Sie hat diese Sendung Leon Bichler in München moderiert und jetzt sind Sie herzlich eingeladen, um 15 Uhr den Barmherzigkeitsrosenkranz mit uns und Carola Mayer sowie Christian Marzenik vom Internationalen Katholischen Missionswerk Missio mitzubeten, und zwar für aktuelle Weltereignisse. In jedem Fall wünsche ich Ihnen einen wunderschönen und gesegneten Freitag. Alles Gute Ihnen und behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.